온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 377. Auch wir sind sehr bestürzt über die Ermordung der honduranischen Umweltaktivistin, Menschenrechtsverteidigerin und Feministin Berta Cáceres. Sie wurde in der Nacht auf den 3. März in ihrem Wohnhaus in Honduras erschossen. Ihr hört einen Nachruf auf diese große Frau. Bei dem Mordanschlag wurde auch ihr mexikanischer Mitstreiter Gustavo Castro verletzt. Die honduranische Regierung will Castro nicht ausreisen lassen, obwohl er weiterhin um sein Leben fürchten muss. Ihr hört dazu eine Nota.
Unser zweiter längerer Beitrag führt uns nach Brasilien. Dort werden Menschen aus ihren Häusern geworfen, um Platz für die Olympischen Spiele zu schaffen. Ihr hört Stimmen aus dem Viertel Vila Autódromo. Den letzten Beitrag widmen wir einem Film, der auf der Berlinale zu sehen war. La Historia de un Oso, die Geschichte eines Bären. Der chilenische Film gewann den Titel Bester animierter Kurzfilm. Viel Spaß beim Hören, wünschen euch die Ondistas.
Su camino y Tomás en el torrente de sus aguas que corre el río Hualcarque.
Bewaffnete Killer drangen in der Nacht vom 2. auf den 3. März in das Haus der honduranischen Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres ein und erschossen sie. Sie war Feministin, Umweltaktivistin und Mitbegründerin des Indigenenrates Copin. Sie stand für den Kampf der bäuerlichen und indigenen Bevölkerung, für ihr Recht auf Land und auf ein selbstbestimmtes Leben. Und das seit Jahrzehnten. Berta Cáceres wurde für ihre Arbeit international geschätzt und mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 2015 in den USA den Goldman Umweltpreis, weltweit eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich Umweltschutz. Seit Beginn ihrer Menschenrechtsarbeit war sie aber auch Bedrohungen ausgesetzt. Bereits seit mehreren Jahren war die honduranische Regierung verpflichtet, Berta Cáceres Sicherheit durch umfangreiche Schutzmaßnahmen zu gewährleisten. Bis zu ihrem Tod organisierte Berta Cáceres den Widerstand gegen ein Staudammprojekt auf dem Gebiet der indigenen Lenca. Ihre Tochter macht die Betreibergesellschaft dieses Großprojektes und die internationalen Finanziers für den Mord an ihrer Mutter verantwortlich. Es klingt schon merkwürdig, denn bis vor wenigen Tagen hat sie noch gelebt, war aktiv und sehr präsent. Jetzt wollen wir an Berta Cáceres erinnern.
Für mich persönlich ist Berta eine absolut ungebrochene Frau. Eine Frau, die sich bewusst war, dass sie sich permanent auf gefährlichstem Terrain bewegt, die sich davon hat nicht einschüchtern lassen. Eine Frau, die das Lachen nicht verloren hat. Eine Frau, die unglaublich sich für was einsetzen konnte mit allem, mit jeder Faser ihres Körpers.
Das sagt Erika Harzer, die mehrere Jahre in Honduras gelebt hat, die Berta oft getroffen, mit ihr debattiert, sie in ihrer Arbeit begleitet und auch darüber berichtet hat. Berta Cáceres war ständig im Einsatz und agierte auf verschiedenen Ebenen. Mal auf Kundgebungen vor dem Kongress oder dem obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Tegucigalpa. Mal bei öffentlichen Anhörungen vor internationalen Gremien oder als Interviewpartnerin für in- und ausländische Medien. Und sie war immer wieder unterwegs in den Dörfern, den Lenca-Gemeinden in der Umgebung ihrer Heimatstadt La Esperanza.
Yo soy feliz en las comunidades. A mí me gusta el trabajo en la
In den Gemeinden bin ich glücklich. Die Arbeit mit den Menschen in den Bergen gefällt mir, trotz der internen und externen Konflikte. Diese Kämpfe der Frauen, wie sie mit den alten Prinzipien brechen und die Erlebnisse in den Gemeinden, das gibt mir Kraft.
Es ist halt in Honduras so, wenn man da irgendwo hinkommt, sind es erstmal die Männer, Also gerade auch in der ländlichen Zone sind es die Männer, die sich ausdrücken, die alles vorgeben. Und Berta war diejenige, die dann irgendwann gesagt hat, stopp, jetzt haben wir eure Meinung gehört, jetzt sind mal die Frauen dran und ihr seid jetzt mal ruhig.
Seit über 2 Jahrzehnten spielte Berta Cáceres eine tragende Rolle in den politischen und sozialen Kämpfen des Landes. 1993 war sie Mitbegründerin von COPIN, dem Rat der populären und indigenen Völker in Honduras.
Cuando la sociedad, el gobierno hondureño se dio cuenta que el COPIN no era una organización folclorista.
Als die Regierung realisierte, dass COPIN keine folkloristische Organisation ist, sondern konkrete Forderungen stellt, begann sie uns zu drohen. Das hält bis heute an.
Nunca han dejado de haber amenazas al COPIN.
Die indigenen Organisation COPIN kämpft für den Erhalt der Wälder, der natürlichen Verläufe der Flüsse und gegen den anhaltenden Landraub von Gemeindeland durch nationale Großgrundbesitzer und internationale Konzerne. In den letzten Jahren, teilweise mit Erfolg, gegen das Staudammprojekt Agua Zarca.
Auf dem Gebiet der Lenca kamen sie nicht voran. Die Bevölkerung leistet dort großen Widerstand und verteidigt ihre Ressourcen gegenüber dem Wahnsinnsvorhaben sehr entschlossen.
Am Gualcarque-Fluss, in einer Region, in der seit vorkolonialen Zeiten das Volk der Lenkas lebt, will das honduranische Konsortium DESA das Megastaudammprojekt Agua Zarca bauen. Der indigenen Bevölkerung droht dadurch die Vertreibung. Sie wurden zu dem Projekt weder konsultiert noch in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Entsprechend den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO-Konvention 169, die Honduras bereits 1994 unterzeichnet hat, eine illegale Landnahme. Aus Deutschland sind die Firma Siemens und das Joint Venture Freud Hydro am Agua Zarca-Projekt beteiligt. Sie sollen die Turbinen für das Kraftwerk liefern. COPIN-AnhängerInnen hatten das Baugelände des Staudamms lange blockiert und den Bau dadurch zeitweise lahmgelegt.
Le han ofrecido incluso los empresarios hidroeléctricos hasta 20 millones de lempiras.
Die Betreiber des geplanten Wasserkraftwerkes boten uns 20 Millionen Lempiras an. Das haben wir öffentlich gemacht. Sie wissen, dass das Projekt durch unseren Widerstand scheitern wird. Zukünftig werden sie also kein Geld mehr anbieten, sondern Kugeln einsetzen.
Erzählte Berta Cáceres schon Anfang 2013. Im Zuge des Staudammprojekts Agua Zarca kam es zu massiven Menschenrechtsverletzungen bis hin zur Ermordung mehrerer Gegner des Megaprojekts. Thilo Papacek von der NGO Gegenströmung beschreibt:
Freud und Siemens ziehen sich darauf zurück, dass sie halt einfach nur die Turbinen an die DESA verkaufen. Und die DESA wiederum engagiert mehrere private Sicherheitsfirmen, die sich direkt an den Repressionen gegen die Anti-Staudamm-Bewegung beteiligen. Das ist dann natürlich schön ausgelagert für die Firmen. Dadurch machen sie sich die Hände nicht schmutzig, aber letztlich profitieren sie von der Repression und den Menschenrechtsverbrechen.
Daniela 30 vom Kollektiv Menschenrechtskette Honduras kennt die Situation vor Ort.
Der Fall Agua Zarca ist besonders schwierig, weil wir gesehen haben, dass in der Vergangenheit eine sehr gute Koordination zwischen Militär und der privaten Sicherheitsfirma von DESA vonstatten ging. Sogar haben die Militärs auf dem Baugelände von DESA die ersten Jahre 2013, 2014 sind dort stationiert gewesen.
Wegen der massiven Menschenrechtsverletzungen und des Protestes dagegen zogen sich einige internationale Investoren im Jahr 2013 aus dem Agua Zarca-Projekt zurück. Darunter die Weltbank und das chinesische Konsortium Sinohydro. Nicht so die holländische Entwicklungsbank FMO und der finnische Finanzierungsfonds Finnfund. Und auch nicht die Firma Siemens und Freud Hydro. Kritische Aktionäre fordern seit Jahren den Rückzug von Siemens aus dem Megastaudamm-Projekt.
Wir waren im Januar zum 3. Mal bei Siemens auf der Hauptversammlung der Aktionäre.
Andrea Lammers vom Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit berichtet bei einer Kundgebung vor der Siemens-Zentrale in München am 8. März.
Wir haben im Januar Herrn Käser und Herrn Krommer darauf aufmerksam gemacht, dass die Situation vor Ort eskalierte, dass es eine Todesliste gab, auf der auch Berta stand, von lokalen Killerkommandos, angeheuert von der Staudammbaugesellschaft DESA, dem Vertragspartner von Freud Hydro Siemens.
Die Staudammbetreiberfirma DESA hatte Berta Cáceres in öffentlichen Kommuniqués als notorische Lügnerin denunziert, die sich nur als Umweltschützerin bezeichnen und Informationen manipulieren würde, um das Staudammprojekt in ein schlechtes Licht zu rücken.
Das letzte derartige Rundschreiben erschien am 22. Februar, 9 Tage vor Berthas Ermordung.
Und wir haben darauf aufmerksam gemacht, welche Zustände in Honduras herrschen und dass es nicht angeht, dass ein transnationales Unternehmen wie Siemens sich gemein macht mit einem verbrecherischen Staat, in dem absolute Straflosigkeit für Morde herrscht.
Nach Angaben der Organisation Global Witness ist Honduras das gefährlichste Land für Umweltschützer und Menschen, die für die Rechte indigener Gemeinschaften kämpfen. Zwischen 2002 und 2014 wurden 111 MenschenrechtsverteidigerInnen in Honduras ermordet. Doch Siemens Feuthydro will sich nicht aus dem Megaprojekt zurückziehen. Andrea Lammers kritisiert den Siemens-Vorstand scharf.
Herr Käser hat die Leute vor Ort und hat die Aktivistinnen von Copin mit seiner Haltung, dass es dort keine Menschenrechtsverletzungen gibt, quasi freigegeben für jegliche Art von Übergriffen.
Berta Cáceres stand nach Auflagen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Personenschutz zu. Schon 2015 hatte sie im Radio vor der Bedrohung durch das Militär gewarnt.
La policía militar.
Die Militärpolizei ist sehr gefährlich. Sie gewährleistet der Bevölkerung keine Sicherheit. Dafür sind sie auch nicht ausgebildet, sondern sie sind fürs Töten ausgebildet. Es ist sehr wichtig, die Situation in Honduras aufmerksam zu beobachten, denn wir stehen am Abgrund.
Erika Harzer beschreibt die Forderung vieler Menschenrechtsaktivisten zur Aufklärung des Mordes an Berta Cáceres.
Dass es eine internationale Untersuchungskommission geben muss. Ich vertraue keiner nationalen Untersuchungskommission in Honduras. Es wird irgendwelche Bauernopfer geben, die werden wahrscheinlich ganz schnell verhaftet werden. Aber wer dahinter steckt, es wird, wenn es nur von Honduras aus untersucht wird, nie aufgeklärt werden. Wenn das nicht passiert, habe ich wirklich Angst um alle anderen Leute, die dort in Honduras aktiv politisch arbeiten.
Bedroht sind alle sozial und politisch Engagierten. Zurzeit gilt das besonders für den 51-jährigen mexikanischen Soziologen und Menschenrechtsverteidiger Gustavo Castro.
Bei dem Mord an Berta Cáceres wurde auch der mexikanische Umweltaktivist Gustavo Castro durch mehrere Schüsse verletzt. Obwohl Castro bereits unmittelbar nach der Tat umfangreiche Aussagen zum Tathergang gemacht hatte, verweigern ihm die honduranischen Behörden die Rückkehr nach Mexiko. Derzeit hält sich Castro in der mexikanischen Botschaft in Tegucigalpa auf. Allerdings musste Castro wenige Tage nach dem Mord noch einmal für weitere Verhöre an den Ort der Tat zurückkehren. Als einziger Tatzeuge wurde er damit einem hohen Risiko ausgesetzt, da die Mörder immer noch nicht gefasst sind. MenschenrechtsverteidigerInnen sprechen sogar von einer unmenschlichen, an Folter grenzenden Behandlung Castros. Der Umweltaktivist wurde nicht nur stundenlangen Verhören unterzogen und hatte unter Schlafentzug zu leiden, ihm wurden auch in den ersten Tagen nach der Tat eine angemessene medizinische und psychologische Behandlung verweigert. Wegen des ungewöhnlichen Vorgehens bei den Ermittlungen wächst die Besorgnis um Gustavo Castros Sicherheit in Honduras. Nach den Verhören erklärte Castro, dass nicht nur der Tatort manipuliert worden war, ihm wurden auch nur Bilder von Mitstreitern von Berta Cáceres als Tatverdächtige vorgelegt. Dies wird als Versuch der honduranischen Behörden gesehen, die wahren Hintergründe des Mordes zu verschleiern. Mittlerweile setzt sich auch die mexikanische Botschaft in Tegucigalpa intensiv für die Rückkehr Gustavo Castros nach Mexiko ein.
Auch die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte spricht sich für die sofortige Ausreise Gustavo Castros aus und fordert darüber hinaus Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter von Copin. Zum Schluss hört ihr ein Lied von Carla Lara, Musikerin und ebenso Menschenrechtsverteidigerin aus Honduras. In Que Corre el Río besingt Carla Lara sowohl den Fluss, der fließen möge, als auch viele andere Aktivistinnen.
Corre el río, que corra, Paul en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río, Gualcarque, Tomás en su corriente y Paul en alegría que nos baña.
Guardiana de los ríos, compita, Berta, que arrecie su esperanza sobre el mundo.
Que corre el río Gualcarque, el río Gualcarque que corra con
Für die Olympischen Spiele wird in Rio de Janeiro weiter geräumt. In der Villa Autódromo, Symbol des Widerstands gegen eine verfehlte Stadtpolitik, stehen nur noch wenige Häuser. Die wenigen BewohnerInnen, die noch ausharren, machen deutlich, dass ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, wenn es um sportliche Großveranstaltungen geht. Während bei den auch von Brasilien anerkannten nachhaltigen Entwicklungszielen von nachhaltigen Städten und Gemeinden die Rede ist, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, insbesondere für die ärmeren Menschen. Aus Rio de Janeiro berichtet Andreas Behn.
Früh am Morgen rückte die Polizei in der Villa Autódromo an. Mit einem Schaufelbagger und schwerem Räumgerät wurde das Haus von Maria da Penha eingerissen. Seit 23 Jahren lebt sie in der Gemeinde und wollte nicht weichen. Direkt daneben entsteht der Olympiapark, in dem im August dieses Jahres eine ganze Reihe von Wettbewerben stattfinden werden. Wo ihr Haus stand, soll eine Zufahrtsstraße gebaut werden. Jetzt steht Maria da Penha vor einem Trümmerhaufen.
Heute Morgen kamen sie. Ich war gerade aufgewacht, da war schon alles umzingelt. Sie sagten, der Richter habe angeordnet, die Räumung zu vollziehen. Leider sind unsere Richter so, er hat mich nicht einmal angehört. So sind die Dinge in unserem Land. Aufgrund dieser Sportveranstaltung bin ich jetzt auf der Straße. Meine Habseligkeiten liegen noch auf der Straße. Ich werde versuchen, sie in der Kirche unterzubringen und auch ich werde jetzt in der Kirche wohnen, bis die Stadtverwaltung entscheidet, was mit mir passieren soll.
Anlässlich des Frauentages wurde Maria da Penha im Stadtparlament ausgezeichnet, wegen ihrer Zivilcourage und ihres Einsatzes für Bürgerrechte. Stunden vor der Ehrung wurde die Räumung gestartet. Dass sie ausgerechnet am 8. März obdachlos wurde, erbost Maria da Penha besonders.
Just heute, am Tag der Frauen, bin ich aus meinem Haus geräumt worden. Es ist sehr traurig zu sehen, wenn das eigene Haus auf diese Art und Weise eingerissen wird. Aber ich bin am Leben, bin gesund und werde weiter um mein Wohnrecht in dieser Gemeinde kämpfen.
Die Villa Autódromo ist ein Zentrum des Widerstands gegen die Begleiterscheinungen der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Die Favela liegt mitten im edlen Stadtteil Barra am Ufer einer Lagune. Schon lange vor Fußballweltmeisterschaft und Olympia bekundeten Immobilienfirmen ihr Interesse an den Filetgrundstücken. Mittlerweile sind fast alle Häuser abgerissen. Nur noch wenige Familien harren auf dem Terrain aus, eingepfercht zwischen einer Schnellstraße und einem Bauzaun. Einer, der noch Widerstand leistet, ist Márcio Henrique.
Tem bastante famílias que saíram, né? Que eram um total de 700 famílias, hoje reside aqui um total de 30 famílias.
Hier haben insgesamt 700 Familien gewohnt. Heute sind nur noch 30 übrig. Das sind diejenigen, die nicht gehen wollen, die hier bleiben wollen. Die Rechte, die alle Bürger per Gesetz haben, werden hier leider nicht respektiert. Mein Neugeborener ist gerade mal 30 Tage alt und ich habe gegen die Bauarbeiten geklagt, denn mein ganzes Haus wackelt, wenn sie mit schwerem Gerät hier vorbeifahren und rundherum Gebäude abreißen. Letzte Woche hat der starke Regen hier alles überflutet, weil sie den Zugang zur Lagune versperrt haben.
Márcio ist verbittert, wenn er an die bevorstehenden Olympischen Spiele denkt. Er gehört schon jetzt zu den Verlierern.
Aufgrund der Dinge, die hier passieren, habe ich keinerlei Erwartungen an die Olympischen Spiele. Wie auch, wenn ich just wegen der Olympiade Gefahr laufe, mein Haus zu verlieren. Wenn ich deswegen krank geworden bin und mein Baby unter den Bauarbeiten leidet. Und all die Misshandlungen, die hier in der Villa Autódromo stattgefunden haben. Wir haben unsere Würde, unsere Menschenrechte verloren.
Für die Stadtverwaltung ist die Räumung der Villa Autódromo als Teil des Olympiaprojekts unumgänglich. Es habe nicht an Dialog gemangelt, betont Bürgermeister Eduardo Paes. Zudem sei den Betroffenen großzügige Entschädigung oder Ersatzwohnungen in viel besserem Zustand angeboten worden. Die Bewohner und ihre Unterstützer beharren darauf, dass die Räumung weder notwendig noch legal ist. Anfang der 90er Jahre hatte die Stadtverwaltung den Menschen in der Favela Besitztitel für die kommenden 99 Jahre erteilt. Außerdem legte die Gemeinde mehrere alternative Bebauungspläne vor, die allesamt von der jetzigen Stadtregierung abgelehnt wurden. Für Orlando Junior vom Volkskomitee WM und Olympia geht es bei dem Konflikt um die Menschenrechte.
Villa Autódromo é a expressão de uma situação de violação de direitos. Aqui nesse território.
Die Villa Autódromo ist Symbol für die Verletzung von Menschenrechten. Hier werden die sozialen, die urbanen Rechte der Bewohner ununterbrochen verletzt. Das beginnt mit der Art und Weise, wie die Stadtverwaltung mit den Bewohnern kommuniziert. Ständig wird Strom oder Wasser abgestellt, bis hin zu den Räumungen ganzer Stadtviertel, gegen den Willen und das Recht der Betroffenen auf Wohnraum. Das Volkskomitee WM und Olympia kalkuliert, dass bereits 4.100 Familien aufgrund der Bauprojekte für die Olympischen Spiele vertrieben wurden. Weitere 2.000 Familien sind heute noch von Räumung bedroht.
Wenn Anfang August die ersten olympischen Wettbewerbe in alle Welt übertragen werden, wird von der Villa Autódromo kaum noch die Rede sein. Es wird ein großes Sportfest werden, wie Bürgermeister Paes enthusiastisch verspricht. Viele Menschen in Rio werden mitfeiern, aber viele werden auch fragen, warum für Olympia eine gerechte Stadtentwicklung auf der Strecke bleiben musste. So wie Lucia, eine Aktivistin der katholischen Kirchengemeinde des Stadtteils.
Die Brasilianer sind nicht gegen die Olympischen Spiele, aber wir sind gegen die Ungerechtigkeiten in den Armenvierteln, gegen ärmere Menschen, die sich nicht wehren können. Wir haben nichts gegen Gringos und gegen niemanden, aber wir, die wir die Stadt Tag für Tag nutzen, leiden unter den Umständen. Nicht nur in Bezug auf das Wohnen, auch in Bezug auf die Transportmittel, die ausschließlich der Olympiade dienen sollen, während die Bewohner in ihrem Alltag im Stich gelassen werden.
Y los nominados son
Bear Story, Gabriel Osorio and Pato Scala.
Am 28. Februar gewann zum ersten Mal ein in Chile produzierter Film den Academy Award. In der Kategorie Bester animierter Kurzfilm wetteiferten überaus ambitionierte Charaktere um den begehrten Oscar. schachspielende Astronauten, unsterbliche Menschenklone, Hindu-Superhelden, griechische Sandalenkrieger und ein trübsinniger Bär. Wer hier den Außenseiter mimte, war klar, aber siehe da, Historia de un Oso, die Geschichte eines Bären, überzeugte die Jury. Was ist das Geheimnis des brummigen Shooting Stars? Namhafte Produzenten? Eher nicht, denn Regisseur Gabriel Osorio animierte bisher nur im chilenischen Kinderfernsehen. Knallige Effekte? Nein, denn für die zweijährige Produktion standen gerade mal 40.000 Euro zur Verfügung. Also doch die hypnotisierende Spielohrmusik. Wohl kaum, auch wenn sie eine beachtliche Atmosphäre aufbaut, oder? Der Bär hat ganz einfach eine Geschichte zu erzählen, die nicht nur in Chile jeder versteht. Papa Bär sitzt mit seiner Familie am Abendbrottisch, als bewaffnete Uniformierte ins Haus eindringen und ihn verschleppen. Er wird misshandelt, kann aber aus dem Zirkus fliehen, in dem er auftreten muss. Nur ein Zurück ins frühere Leben, das gibt es nicht, zumindest im Film. So this is very important for us. Thank you all. Un gran abrazo para todos. Via Chile! Thank you all. Egal, Chile hat einen Academy Award, das ganze Land war stolz wie Oscar, als sich plötzlich ein 86-jähriger Rentner aus der Gemeinde Maipú zu Wort meldete und sagte, ich bin der Bär. Und was für einer. Leopoldo Osorio ist nicht nur der Großvater des Regisseurs, er war bis zum Militärputsch 1973 auch Sekretär des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Den Rest der Geschichte kennt nun die ganze Welt.
Muy buenos días a todos. Tenemos un invitado espectacular y que se ganó todas las portadas de los diarios del día de hoy, de la tarde de ayer, con una frase espectacular que dijo: "Yo soy el oso".
In Chile wurde Osorio dagegen zum Problembären. Im Frühstücksfernsehen ließ er Sätze fallen wie: "Mein Zirkus war das öffentliche Gefängnis von Santiago". Er erzählte vom beschissenen Militärprozess, der ihn lange ins Exil zwang, auch wenn er heute darüber lachen könne. Das alles überhörten die Medienmenschen, die ihm ihre Mikrofone entgegenhielten, beflissentlich. Ja, ja, der alte Bär eben. Doch dann lud ihn Präsidentin Michelle Bachelet in ihren Amtssitz die Moneda ein. Die Bombardierung der Moneda, das war das symbolische Ende der Regierung Allende. Nun sollte es die versöhnliche Kulisse für einen Fototermin bilden. Da sprach der Bär ein letztes Mal. Heute haben sie mich angerufen, um in die Moneda zu kommen, aber es ist ein trauriger Ort. Ich gehe da nicht hin, zumindest jetzt nicht. Klar bin ich stolz auf meinen Enkel, aber in die Moneda gehe ich erst, wenn Chile seine Verfassung ändert und Schluss macht mit dem Erbe Pinochets.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.